Sommer 2014. WM-Finale in Brasilien. Verlängerung. Millionen Menschen sitzen vor den Fernsehern und dann kommt dieser Angriff über die linke Seite, der Ball fickt in den Strafraum und plötzlich ist da Mario Götze. Ein Kontakt, ein Schuss und der Ball landet im Netz. Deutschland wird Weltmeister. Ein Moment, der für Millionen unvergesslich ist. Nicht nur wegen des Tores selbst, sondern auch wegen der Stimme, die ihn begleitet hat. Denn manche Momente im Sport leben nicht nur von dem, was passiert, sondern auch davon, wie sie erzählt werden. Und genau diese Stimme dürfen wir heute bei uns begrüßen. Er ist einer der bekanntesten Sportkommentatoren Deutschlands und seit vielen Jahren bei den größten Sportereignissen live am Mikrofon. Seit 2006 kommentiert er für die ARD bei zahlreichen Fußballgroßereignissen und Olympia, so auch in diesem Jahr beispielsweise bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele. Als Finalreporter der Euro 2008 und der legendären WM 2014 war er dabei, als Fußballgeschichte geschrieben wurde. Im Sommer berichtete er unter anderem vom Schwimmen, im Winter vom Skispringen. Die Vierschanzentournee hat er dabei bereits mehr als 20 Mal begleitet. Heute ist er bei uns zu Gast im Podcast und wir freuen uns riesig auf einen Blick hinter die Kulissen eines Berufs, den Millionen hören, aber nur wenige wirklich kennen. Herzlich willkommen, Tom Bartels. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, danke für die nette Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Auch von mir herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Und wir starten immer mit den gleichen drei schnellen Fragen in jede Folge. Deswegen die erste Frage an dich. Was ist der schönste Teil an deinem Job als Sportkommentator?
Dass ich immer wieder neue Menschen kennenlerne, junge Menschen, sportliche Menschen, dass ich letztlich meine Hobbys zum Beruf machen konnte. Ich habe mein ganzes Leben Sport gemacht und weiß das total zu schätzen und sehe das als großes Privileg an.
Und was fordert dich am meisten heraus?
Immer wieder die Disziplin zu haben, nicht gewissenhaft vorzubereiten auf alle Ereignisse. Ich habe das Gefühl, wenn ich das irgendwann mal nicht mehr mache oder nicht mehr schaffe, dann muss ich aufhören, weil es passiert so viel, so schnell und so auf so vielen Ebenen, dass ich eigentlich immer informiert bleiben muss. Und das ist in der Tat herausfordernd, also richtig Arbeit quasi.
Und was ist etwas, was möglicherweise die wenigsten Menschen über deinen Job als Sportkommentator wissen?
Wahrscheinlich, wie viel ich mich vorbereite. Das stelle ich immer wieder fest. Die meisten, glaube ich, also das, ich will auch gar keinem zu nahe treten, weil es denkt ja niemand groß darüber nach, wie bereiten sich Sportreporter vor. Und wahrscheinlich macht es auch nicht jede oder jeder genau gleich. Aber ich bin schon sehr akribisch und ich habe auch das Gefühl, ich werde der Sache sonst nicht gerecht, wenn ich das nicht mache. Also gehe ich wirklich bis in die Details und das ist sehr, sehr fordernd, sehr anstrengend und das kann dann auch schon mal Wochen dauern für verschiedene Ereignisse. Wenn ich jetzt zuletzt denke an die Eröffnungsfeier der Winterspiele, das ist für mich ein mehrere, ja, Monatsprojekt fast, um dann doch davon vielleicht 5% zu brauchen. Aber es geht aus meiner Sicht nicht anders, um sicheres Gefühl zu haben.
Vielen Dank schon mal für den Überblick. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, 2026 ist ja ein sehr spannendes Sportjahr mit sehr großen Sportereignissen. Wir sind gestartet mit den Olympischen Winterspielen und im Juni und Juli geht es dann ja weiter mit der Fußball-WM der Männer. Vielleicht magst du einmal so ein bisschen einordnen, wie dein berufliches Sportjahr aussieht. Was sind deine Highlights dieses Jahr? Wo bist du beteiligt? Vielleicht magst du das einmal grob abreißen.
Also das sind sicherlich die Highlights, zusammen noch mit der Schwimm-Europameisterschaft in Paris. Die ist ein paar Wochen nach der Fußball-WM. Ich freue mich auch, dass wir das übertragen. Das machen wir nicht jedes Jahr. Wir sind nicht bei jedem Großereignis immer live dabei. Aber mein Jahr beginnt natürlich, ich habe keine richtige Pause, also keine wirkliche Winterpause, weil wir ja die Skispringen übertragen. Die Vierschanzentournee, das geht ja schon am 1. Januar in Garmisch-Partenkirchen los. Je nachdem, welche Springen wir haben, dann geht es in Innsbruck-Bischofshofen weiter und danach ja auch im Weltcup in Finnland, in Norwegen, in Slowenien, in der Regel in Polen. Also ich bin da sehr viel unterwegs, schon im Winter, mache immer zwischendurch auch Bundesliga oder DFB-Pokal oder auch mal ein Länderspiel, moderiere Sendungen im Dritten, im SWR-Sendegebiet. Ich habe einen Vertrag in Stuttgart beim Südwestrundfunk dort, mache auch hier und da noch Veranstaltungen, weil ich freier Mitarbeiter bin. Viel Bundesliga und natürlich sind die Highlights die Fußball-WM, allein schon auch wegen der Länge der Zeit. Da bin ich mindestens 5 Wochen, vielleicht sogar noch länger. Und die Schwimm-EM jetzt in Paris auch. Und dann geht es ja irgendwann, wenn die Schwimm-EM endet im August, ist schon wieder ab November Skispringen. Und meine Vorbereitung beginnt eigentlich dann auch schon wieder so in den 2-3 Monaten davor, weil es niemals reichen würde, immer erst irgendwie ein paar Tage vorher anzufangen. Dafür gibt es zu viel Nation, zu viel Sportler, Sportlerinnen und immer irgendwas zu tun.
Spannend, okay. Du hast jetzt schon häufiger die Vorbereitung angesprochen und wie lange du dich so vorbereitest. Wie muss man sich das dann vorstellen, auch vielleicht bei so einem vergleichsweise kleineren Sportereignis wie so einem DFB-Pokalspiel oder einem Länderspiel, was jetzt nicht in einem großen Turnier ist? Wie lange bereitest du dich da vor? Und ist es grundsätzlich so, dass du abgesteckte Vorbereitungszeiträume hast oder ist es eigentlich kontinuierlich, dass du immer dich auf dem Laufenden hältst, immer in der Vorbereitung bist quasi?
Also zum Beispiel Fußball-WM, die jetzt ansteht, oder auch Schwimm-EM, das mache ich jetzt dann bald parallel. Ich habe jetzt mit der Fußball-WM schon so ein bisschen begonnen, weil ich meine ersten 8, 9 Spiele weiß. Da weiß ich, welche Mannschaften ich mache. Aber ich schaue mir trotzdem auch alle Favoriten an, also die ich für Favoriten halte. Frankreich, Spanien, Brasilien, Argentinien. Klar, die deutsche Mannschaft sowieso. Da habe ich gleich das erste Spiel gegen Curaçao. Curaçao kenne ich natürlich nicht wirklich. Die habe ich noch nie gesehen. Da muss ich mich dann sehr intensiv mit beschäftigen. Die sind zwar fast alle niederländischstämmig. Natürlich weiß ich ein paar Details über die Mannschaft, aber jetzt nicht so, dass ich das kommentieren könnte morgen. Das ist schon ein großer Unterschied, ob ich solche Spiele habe und auch weiß, das ist die ganz große Bühne. Oder jetzt Stuttgart-Freiburg im DFB-Pokal. Das ist mein nächstes Live-Spiel im Pokal-Halbfinale. Diese beiden Mannschaften kenne ich im Prinzip wirklich in jedem Detail, weil ich die Mannschaften so oft mache. Das ist unser Sendegebiet, Stuttgart und Freiburg. Ich habe oft Spieler von beiden Mannschaften zu Gast. Hatte gerade erst Matthias Ginter, den Freiburger, bei mir im Studio. Da wird man hinter den Kulissen natürlich auch immer ein bisschen schlauer zu diesem oder jenem Thema. Und da bin ich einfach sehr, sehr gut vernetzt und habe die Nummern, die ich brauche, kann mit ein paar Gesprächen sehr viel Informationen bekommen. Das ist jetzt bei Curaçao für mich nicht so leicht. Deswegen ist die Vorbereitung eigentlich nie gleich, immer anders. Und für so ein Spiel wie Stuttgart-Freiburg für mich deutlich kürzer als für Deutschland-Curaçao bei der WM.
Und kannst du da so ein bisschen verallgemeinern, wie du dich vorbereitest? Also hast du da so bestimmte Abläufe, bestimmte Tools, Wege, Mittel?
Also im Prinzip, wir haben natürlich Mappen, wir haben 100-seitige Mappen, wobei mir immer klar sein muss, diese Mappen hat jeder und jede, die sich damit beschäftigt. Die sind einfach von einem Dienstleister zur Verfügung gestellt. Da stehen alle Daten drin, die Vereine, für die die Spieler gespielt haben. Das ist aber jetzt nichts, was mich so letztlich direkt in einem Live-Spiel als Zuschauer interessieren würde. Also ich muss jetzt niemandem sagen, schauen wir auf Matthias Ginter, in welchen Vereinen der bis jetzt gespielt hat. Ja, das macht keinen Sinn. Aber Matthias Ginter hat zum Beispiel, also den ich gerade angesprochen habe, den Freiburger, der hat 2013 schon als 19-Jähriger genau dieses Spiel gemacht. Stuttgart-Freiburg im DFB-Pokal-Halbfinale. Also genau das Spiel, was es jetzt gibt. So etwas sollte ich wissen. Danach hat er Tränen vergossen. Und so hat so jeder Spieler seine eigene Geschichte, manchmal auch mit dem Gegner. Damit beschäftige ich mich eher so mit Dingen, die vielleicht nicht auf der Hand liegen. Und da erfahre ich das meiste jetzt auch dann schon eher in Gesprächen. Also wie ist eine Mannschaftshygiene? Wie nehmen die Freiburger Spieler, nehmen wir die mal den Umbruch auf, den ein relativ junger Trainer gerade dort verwirklicht? Das heißt, ältere Spieler müssen um ihre Plätze zittern, jüngere haben sie verdrängt, die älteren wollen zurück in die Mannschaft. Was macht das mit der Mannschaft? Wie bringen sie trotzdem Leistungen? Wie arbeitet das Trainerteam? Wer ist für Standards zuständig, also für Ecken und Freistöße? Wie verhält sich der Torwart bei diesen Situationen? Ist der eher mit flachen Bällen oder mit hohen Bällen zu bezwingen? Kommt der bei Ecken und Freistößen raus oder bleibt er eher auf der Linie? Hat er einen Spieler, den er an den Pfosten stellt, an den ersten, an den zweiten oder gar nicht? Wer schießt die Elfmeter, wer die Freistöße, wer die Ecken? Also ihr seht schon, es ist komplex. Und wenn ich das alles wissen möchte und dann auch erkennen will, oh, jetzt schießt da jemand einen Elfmeter, der noch nie einen geschossen hat oder einen Freistoß, der eigentlich noch nie Freistöße geschossen hat für Freiburg oder Stuttgart, dann muss ich diese ganzen Dinge wissen. Ich werde sie in der Regel gar nicht brauchen, weil es schießen die gleichen, die Freistöße und Ecken. Aber wenn es mal wer anders ist, ist es halt toll, wenn es der Reporter weiß. Oder wenn irgendwie mal anders gewechselt wird, wenn Spieler auf anderen Positionen spielen. Das heißt, um wirklich so ein Spiel beurteilen zu können, muss ich sehr sicher sein in der Basis. Und dafür ist es erforderlich, Spiele zu schauen, Mannschaften zu kennen. Das ist bei mir natürlich bei Stuttgart-Freiburg gegeben, aber eben nicht bei jedem Spiel, was ich bekomme und live kommentieren darf.
Und wenn wir nochmal bei dem Beispiel Stuttgart gegen Freiburg bleiben, da ist ja der Anstoß um 20.45 Uhr. Wann beginnt dann da der Arbeitstag bei dir und wie läuft da so ein klassischer Tag ab?
Ja, das ist natürlich in der Tat eine späte Anstoßzeit. Für mich ist wirklich wichtig, das ist wahrscheinlich auch altersbedingt, das kann ich ja hier sagen, ich bin inzwischen 60. Ich habe früher sicherlich auch, war ich sicherlich länger auch und habe längere Tage gehabt. Ich trinke auch schon extrem lange keinen Alkohol mehr. Das hatte damals einen Grund, weil ich pfeifische Drüsenfieber nicht losgeworden bin. Musste ich ein bisschen Ernährung und Gewohnheiten umstellen. Aber das hat sich letztlich für mich als sehr gesund, als sehr richtig dargestellt. Und wenn ich gut schlafe, mich gut ernähre, auf mich achte, Sport mache und so weiter, fühle ich mich besser und bin ich auch viel wacher. Bin ich auch um 20:45 oder 21 Uhr abends noch wach? Dafür muss ich dann auch schon ein bisschen was tun. Also ich habe das Gefühl, wenn ich das nicht machen würde, wäre das für mich wesentlich schwerer. Ich muss schauen, dass ich belastbar bleibe und die Tage werden trotzdem lang. Also wir sind so 18 Uhr im Stadion. Das ist für mich auch nicht immer klasse, weil die 3 Stunden dann bis zum Spiel, die ziehen sich ewig. Du führst 100 Gespräche und den Fokus brauchst du aber um 21 Uhr. Und das muss ich mir immer wieder sagen. Das wissen natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen nicht so richtig, die ich dort treffe. Die meinen es gut. Aber wenn du dann natürlich deine Energie so in 25 Gesprächen lässt, dann bist du schon platt, wenn das Spiel beginnt. Am liebsten würde ich da die Augen zumachen, irgendwo in der Ecke sitzen. Das geht aber in Stadien meistens nicht. Deswegen für mich ist das schon immer eine lange Zeit, das Warten im Stadion. So ein Mittagsschlaf nochmal, sehr gerne, wenn ich irgendwo im Hotel bin, damit ich eben, wie gesagt, abends wirklich wach bin. Und das idealerweise 90 Minuten plus 10 Minuten Nachspielzeit, vielleicht noch Verlängerung, Elfmeterschießen gibt es ja im Pokal. Das kann dann schon gerne Richtung Mitternacht gehen. Und da braucht man wirklich seine Körner.
Und wie sieht dann dein Moderationsplatz da im Stadion aus? Hast du da bestimmte Dinge immer bei dir? Wie groß ist der? Was siehst du so?
Er ist nicht wirklich groß. Ich sehe letztlich das Gleiche, was Zuschauer sehen. Ich habe 2 Monitore. Einen mit unserem Programmausgang, wo zum Beispiel die Aufstellungen darüber zu sehen sind oder unser Vorlauf. Einen Bildschirm, der nur das Spiel zeigt und das, was drumherum passiert. Kabinengang, wenn wir noch nicht bei mir sind, sondern noch bei den Moderatorinnen und Moderatoren oder Expertinnen und Experten, dann kann ich da schon ein bisschen beobachten, was da passiert. Wir haben meistens noch einen Datenmonitor. Daten werden ja immer wichtiger, auch bei uns. Und mein Assistent verfolgt das meistens. Der Assistent sitzt direkt neben mir. Wir sind über Headset verbunden, kommunizieren eigentlich nur verbal über Headset. Der Assistent schreibt aber auch händisch zum Beispiel Chancen mit von beiden Mannschaften und gelbe Karten, rote Karten. Besonderheiten, sodass ich mit einem Griff zu diesem Zettel, den er geschrieben hat, sofort zur Pause weiß, die eine Mannschaft hat 4 Chancen gehabt, die andere hat 3 Chancen gehabt. 3 Spieler haben gelb gesehen.
Spannend, dass ihr das wirklich händisch noch mitschreibt. Da hätte ich jetzt gedacht, dass da die Technik, also dass das alles nur technisch läuft.
Dadurch macht das die Generation heutzutage anders. Ich mache das natürlich alles noch so. Ich mache das in allen Sportarten so. Ich habe im Skispringen auch noch Karteikarten für jeden einzelnen Springer, weil sich das für mich so als bestes System herauskristallisiert hat. Und ich habe auch handgeschrieben die beiden Aufstellungen vor mir. Jeweils so mit den gesamten Kaderspielern, meistens so auf einem Blatt, so die erste 11, die erste 14, 15, sage ich mal, wo alle Spieler stehen. Da gibt es zum Beispiel meine Unterlagen zum WM-Finale 14, sind im Fußballmuseum, wie ich da mit Hieroglyphen arbeite. Ich finde aber in meinem System alles, da steht immer der Name, Alter, Größe, Länderspiele, Tore, Vorlagen, aktueller Verein, vielleicht Marktwert oder teurer Transfergarde, aber dann eben auch viele Details zu Verletzungen, Kreuzbandriss rechts. Im Mai 2013, damit ich weiß, okay, er ist noch gar nicht wieder so lange fit etc. Und auch meistens mit der Seite, Bein rechts, Bein links, Knie links, rechts, Achillessehne links, rechts, damit ich weiß, auch wenn er sich die jetzt hält, das ist die kaputt war. Und ja, solche Details habe ich da stehen und natürlich Kleinigkeiten, Standardschützen, starker linker, starker rechter Fuß, vielleicht wie ich jemanden unterscheiden kann, weiße Schuhe. Also alle möglichen Details, vielleicht Eltern, wenn es da Besonderheiten gibt oder ein besonderes Duell mit Gegenspielern, mit dem man schon mal aneinander geraten ist oder vielleicht auch eine Vorgeschichte mit dem Schiedsrichter. Kleinigkeiten, die besonders sind, die stehen meistens dann eben auf diesem Zettel. Dazu noch alle Ersatzspieler, noch eine Karteikarte über den Staff, also Cheftrainer und seine ganzen Co-Trainer. Wie jemand aus der Branche gesagt hat, brauchen ja fast alle Mannschaften inzwischen 2 Busse. Einen für die Spieler und einen für den Staff drumherum. Torwarttrainer, Physio, Athletiktrainer, Co-Trainer 1, Co-Trainer 2, Scout etc. etc. Idealerweise kenne ich die auch. Es geht nicht alles, aber ich versuche viel zu wissen.
Das klingt auf jeden Fall noch viel. Also sehr beeindruckend, wie du dir das alles vorher merkst und aufschreibst. Du kommentierst ja vor allem Fußball, Schwimmen und Skispringen. Wieso hast du dich denn damals ausgerechnet auf diese Sportarten fokussiert? Und würdest du sagen, dass es auch essentiell ist, als Sportkommentator, sich auf bestimmte Sportarten festzulegen?
Ja, also wenn du mit dem Beruf Geld verdienen willst, ist Fußball in Deutschland schon mal eine gute Variante, weil über Fußball läuft alles. Es gibt wenig Länder, in denen der Fußball so dominant ist wie in Deutschland und in denen es fast keine anderen Sportarten gibt, die funktionieren. So ist es bei uns leider. Ich bin Fußballer von klein auf gewesen, aber ich habe auch eben ein Faible für sehr, sehr viele andere Sportarten. Ich bin immer Wintersport groß geworden, mit Skifahren, aber auch natürlich mit Olympia, Leichtathletik, Schwimmen etc. Ich habe mich für alles immer begeistern können, das ist bis heute so. Mir ist es gar nicht ganz klar, warum der Fußball diese Dominanz hat, warum auch im TV, das ist ja der Grund, fast nur Fußball funktioniert. Also Fußball wird wirklich von den Menschen gesucht und gefunden. Im TV und Drittligaspiel sehen mehr Menschen, wenn wir das live übertragen, als fast alle anderen Sportarten, Volleyball, Basketball, Turnen, egal was wir übertragen. Das Drittligaspiel wird geschaut. Dem trägt man dann als TV-Sender Rechnung, ohne dass die anderen jetzt völlig hinten runterfallen. Aber wie bin ich zu den Sportarten gekommen? Skispringen bin ich fast ein bisschen, ich sage es jetzt ganz freundschaftlich, von meinem damaligen Sportchef bei RTL, Manfred Loppe, kann ich ja sagen, erpresst worden. Denn ich wollte, als wir Fußballrechte verloren haben bei RTL, ich wollte zu Premiere, dem Pay-TV-Sender, der heute Sky heißt, und dort Fußball kommentieren, hat er gesagt, du darfst du gerne machen, kannst gerne bei Premiere kommentieren, wenn du im Winter für uns Skispringen machst. Das habe ich gar nicht gesehen, aber er hat im Prinzip mir gesagt, du gehst zu Premiere und kommentierst da, wenn du für uns im Winter Skispringen machst. Also es ist ganz einfach, ansonsten wird es schwierig. Dann habe ich mich darauf eingelassen, habe ich mich mit Dieter Thoma getroffen, der hat mir wahnsinnig geholfen, ehemaliger, sehr erfolgreicher Skispringer, Vierschanzentournee-Gewinner, Weltmeister, Olympiasieger. Und mit Dieter habe ich mich getroffen und der hat mich letztlich überzeugt, das zu machen. Dann habe ich mich das getraut, was damals ein ganz, ganz großes Risiko war, denn natürlich kannst du da auch untergehen und in der Kritik wirklich einige Schrammen erleiden. Die gibt es auch immer, die Kritik, gerade zu Beginn, wenn du irgendwas machst, musst du da einiges aushalten. Aber das ist für mich die beste Entscheidung gewesen, die ich überhaupt getroffen habe, würde ich sagen. Fußball lag mir, das habe ich immer gerne gemacht, aber Skispringen dazuzunehmen. Der Sport hat die so gut funktioniert, die so viel Spaß macht, wo ich so viele tolle Menschen kennengelernt habe. Das war für mich eine der besten Entscheidungen. Und Schwimmen, das war einfach damals so, als ich 2006 zur ARD ging, hieß es, welche große olympische Sportart möchtest du machen? Da habe ich gesagt, ja gut, was steht zur Auswahl? Dann wurde gesagt, unter anderem Schwimmen. Und ich gesagt, gerne, sofort, habe ich immer gerne gesehen. Ich bin nicht der Superschwimmer, aber ich finde die Sportart fantastisch und ich denke, dass man das gut hinbekommen kann, wenn man ein bisschen Gefühl für die Sportart hat, dass man das gut kommentieren kann, weil klar ist, was passiert, weil ich das nicht für so komplex halte wie Skispringen. Und ja, letztlich bin ich immer belohnt worden, wenn ich Mut hatte, etwas zu machen. Ich habe früher auch Beachvolleyball kommentiert und diverse andere Dinge zu Beginn meiner Karriere. Aber das sind jetzt so die Sachen, die ich mache. Und viel mehr geht auch gar nicht, weil Fußball eben so omnipräsent ist.
Und es gibt ja bei großen Turnieren Wettkämpfe oder auch Spiele, die vermeintlich spannender sind, wie zum Beispiel bei einem Fußballspiel, wenn Deutschland dabei ist, oder bei den Olympischen Spielen zum Beispiel die Eröffnungsfeier. Empfindest du das als Kommentator auch spannender zu kommentieren? Und wie schafft man es als Kommentator, dass man genau diese kommentieren darf? Also wie läuft da eure Verteilung vielleicht teamintern ab?
Die Verteilung läuft bei uns jetzt bei der ARD über die Sportchefs ab, die Sportchefs und unser Koordinator, manchmal glaube ich auch noch mit Chefredakteuren, die sich da einschalten, die verteilen die Spiele, die großen Spiele, aber im Prinzip machen das die ARD-Sportchefs und unser Sportkoordinator, Axel Berkowski heißt der, die regeln, wer was kommentiert, teilen auch Pokal ein, wer macht's Finale, wer macht's Halbfinale, wer macht die WM-Spiele, wer macht die deutschen Spiele. Und ja, ganz ehrlich, natürlich. Also wenn Deutschland spielt, sitze ich da mit einem anderen Puls und einer anderen Anspannung, als wenn ich ein anderes Spiel bei der WM mache. Wobei WM oder Live-Spiele sind immer was Besonderes. Aber klar, bei Deutschland muss ich natürlich ehrlich zugeben, bei allem journalistischen Anspruch, da bin ich jetzt auch nicht neutral. Also da hoffe ich natürlich dann schon, dass die deutsche Mannschaft gut spielt, dass sie weiterkommt, dass sie die nächste Runde erreicht, dass sie idealerweise Titel gewinnt. Das klappt nicht immer, nicht in jedem Jahr, aber das ist schon etwas, wo ich dann auch wirklich mitfiebere und auch gelernt habe, loszulassen und mich wirklich auch mitzufreuen und nicht zu sehr auf Distanz zu gehen, weil die Zuschauer das, denke ich, auch schon erwarten, dass der Reporter mit der deutschen Mannschaft ja, leidet, zittert, hofft und so weiter. Muss alles im Rahmen bleiben, wenn jetzt die Mannschaft richtig schlecht spielt. Da habe ich auch schon ein paar Spiele kommentiert. Oder jemand sich eine rote Karte abholt durch ein klares Foul und heftiges Foul, da bin ich natürlich, klar, dann sage ich das natürlich und thematisiere das auch.
Dann lass uns auch gerne mal übergehen zur WM 2014. Die wurde dir auch zugeteiltes Finale. Und wie aufgeregt warst du denn vor diesem Spiel? Wie blickst du heute drauf? Und war das vielleicht auch irgendeine Art I-made-it-Moment für dich?
Ja, würde ich jetzt direkt sagen, war es bestimmt, weil ich hinterher sehr zufrieden war. Aufgeregt war ich natürlich schon sehr, aber das Gute ist ja, du fängst ja als Reporter nicht mit dem WM-Finale an. Ich hatte ja schon einige andere Finals. Ich habe mein allererstes richtig großes Spiel, war nach meinem ersten Jahr als Live-Fußball-Reporter 2001 das Champions-League-Finale Bayern gegen Valencia in Mailand. Da war ich natürlich wirklich richtig nervös und ich hatte 97 hatte ich schon und 98 Wimbledon-Finals im Tennis kommentiert. Da hat damals noch Boris Becker gespielt und Michael Stich und Pete Sampras und so weiter. Das war eine Zeit, da war das für mich natürlich neuer zu kommentieren. Das ist jetzt fast 30 Jahre her und war dann damals ja auch schon 20 Jahre war ich da schon Reporter. Aber du wächst natürlich in die Aufgaben hinein, aber ein WM-Finale mit Deutschland. Das hatte in der Tat nochmal eine andere Dimension, die ich so nicht kannte und wahrscheinlich auch nicht mehr erleben werde. Also wäre toll, aber das ist unrealistisch. Vielleicht erleben es dann die Kolleginnen und Kollegen irgendwann, aber das ist schon wirklich eine besondere Herausforderung, weil ich so ein bisschen auch das Gefühl hatte, dass das ganze Land auch so auf den Reporter schaut. Und letztlich ist es ja auch so, du kannst dich da auch richtig rauskegeln oder rauskicken, wenn dir das nicht gelingt, das auch was passiert, auf den Punkt zu kommentieren. Dann fällt das auf und das wird hängen bleiben. Genauso wie jetzt der Moment dieses Tores hängen bleibt. Es ist schön, dass es so ist, aber es kann auch andersrum laufen. Und das ist mir vorher schon auch klar gewesen. Und deswegen würde ich sagen, war ich durchaus auch ziemlich nervös.
Du hast in einem SWR-Interview gesagt, dass du nach dem Finale sehr erschöpft warst und im Urlaub warst und jeder nach drei T-Shirts durchgeschwitzt hast. Wie kam es dazu? Wie hat sich dieser Druck aufgebaut und hast du ihn dir selber gemacht oder kam der auch von außen?
Das ist eine sehr gute Frage, wie es dazu kam, denn ich kann es nicht sagen. Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe mich ja nicht gut gefühlt nach dem Finale. Hatte auch in Brasilien, ging es mir auch blendend. Ich hatte da eine gute Zeit, war sehr arbeitsintensiv und warm, aber es war eine tolle Zeit und ich hatte das Gefühl, es ist gut gelaufen, habe mich unheimlich für diese Mannschaft mitgefreut und das Trainerteam, dass es geklappt hat. Irgendwie, das fühlte sich verdient an, gerade nach dem 7-1 im Halbfinale gegen Brasilien, dass diese Mannschaft sich jetzt auch mit dem Titel belohnt. Deutschland war irgendwie mal wieder dran. Bin nach Hause geflogen, war bester Dinge, bin in Urlaub mit der Familie und dann ist dieser Druck, der dann offensichtlich doch da war oder den ich nicht gespürt habe vorher, zumindest ja, gespürt habe ich ihn schon, aber ich habe nicht gesehen, dass es solche Folgen gibt. Ich dachte natürlich nach dem Finale, so, das war's jetzt, jetzt ist die Luft raus, lass mal fallen, lass es alles sacken, fliegst zurück, bist ein bisschen kaputt jetzt, aber das ist ja alles wunderbar gelaufen, wird nach einem Tag, wird schon wieder alles gut sein. Dann war es auch zwei, drei Tage ganz normal, dann sind wir in Urlaub geflogen nach Norwegen und dann ging es wirklich dahin. Ja. Danach war ich wie meine eigene Hülle und das hat eine Woche angedauert mit, genau wie gesagt wurde gerade, drei T-Shirts durchgeschwitzt nachts, wenn das reicht. War fix und fertig, war zu nichts in der Lage, hatte ich in meinem Leben noch nie so. Und dann hat der Körper sich ganz langsam erholt, als ob der Körper jetzt loslassen möchte. Und da habe ich dann im Nachhinein wirklich realisiert, wie stressig das alles auch mit ja teilweise verschiedenen Zeitzonen und von A nach B fliegen etc. war. Und das habe ich offensichtlich alles in dieser Phase davor komplett verdrängen können.
Hast du deswegen jetzt seitdem Dinge geändert? Machst du jetzt Dinge anders?
Ich versuche auf jeden Fall massiv dafür zu sorgen, dass es Auszeiten gibt. Also wenn ich jetzt erzählt habe, was ich für ein Programm habe, wir fahren dann von Paris vom Schwimmen direkt in Urlaub. Weil ich schon wieder geneigt war zu sagen, da beginnt ja die Bundesliga-Saison. Da muss ich aber auch am ersten Spieltag auf jeden Fall dann schon wieder irgendwo arbeiten. Aber das habe ich jetzt ganz bewusst gesagt, okay, das funktioniert so nicht. Und ich versuche auch nach der WM, da haben wir zwar noch die Finals in Hannover, da ist also auch Schwimmen, nehme ich aber als Vorbereitung quasi für die EM dann in Paris, aber da habe ich da auch mal 3, 4, 5 Tage zwischendurch frei und danach mal 2 Wochen, dass ich das wirklich einplane. Und auch jetzt schaue, dass ich zwischen den intensiven Monaten auch nochmal vor der WM nochmal eine Woche wenigstens runterfahre, auch wenn ich mich da schwer tue nach wie vor, weil ich immer was vorzubereiten habe. Aber das ist eine berechtigte Frage und ich habe versucht, im Rahmen meiner Möglichkeiten da so ein bisschen gegenzusteuern.
Okay, ja, das ist schön zu hören. Wenn ich so über deinen Beruf nachdenke, was ich immer wieder faszinierend finde, ist, wie ihr so live arbeiten und so live reagieren müsst und euch dabei ja Millionen Menschen, Hunderttausende Menschen zuhören. Und das, was du in dem Moment sagst, wird in das ganze Land gesendet. Und du hattest ja tatsächlich auch schon mehrere Shitstorms, weil Dinge, die du gesagt hast, entweder falsch aufgefasst worden oder du vielleicht wirklich Dinge gesagt hast, die du auch selber im Nachhinein bereust oder vielleicht anders sagen würdest jetzt heutzutage. Wie gehst du mit dieser Kritik und solchen Situationen um? Und würdest du sagen, dass es sich in deinem Job eigentlich verhindern lässt oder gehört es dazu?
Ich würde sagen, es lässt sich nicht verhindern. Ich denke inzwischen, ich habe da viel drüber nachgedacht, weil das ist ja letztlich so, neben euch jetzt als Podcasterin, ja, ihr fangt an, um das mal zu übergleiten. Ihr macht einen guten Job, ja, ihr habt Spaß an der Arbeit, dann werden vielleicht immer mehr Leute einschalten und sich das anschauen, ihr kriegt viel Lob, dann bekommt das Ganze eine größere Dimension. Irgendwann gibt es auch mal Kritik. Und mit der Kritik, auf die Kritik bist du so nicht vorbereitet. So geht es, glaube ich, auch vielen Kolleginnen und Kollegen, die in den Job kommen, die das ja machen, weil irgendjemand sagt, die machen das gut. Ja, und dann geht es weiter. Und dann kommt irgendwie auf einmal Gegenwind von hier, von da. Es gibt vielleicht auch Neid. Leute, die vielleicht auch deinen Job wollen oder die denen nicht gefällt, wie du schaust, die Stimme nicht gefällt, wie auch immer. Und letztlich müssen alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ihr letztlich auch damit umgehen, dass es nicht immer allen gefallen wird, was man macht. Dass man es vielleicht hätte besser machen können, dass man irgendwie in der Bewertung nicht richtig lag. Aber das Gute ist, dass es wirklich möglich ist, zu wachsen an dieser Kritik und damit umzugehen. Ich kann das inzwischen sehr, sehr gut. Ich konnte das lange auch nicht wirklich gut. Das trifft dich ja unten irgendwo tief im Magen. Aber letztlich ist es bei mir trotzdem immer weitergegangen. Obwohl alles Mögliche kam an Kritik zwischendurch. Und ich sage aber auch immer gerne als Beispiel, das ist vielleicht überraschend, dass es jede Form der Kritik über mich im Netz quasi zu finden gibt. Na, wenn ihr mich jetzt googelt, werdet ihr alles Mögliche finden. Es passiert aber im realen Leben wirklich nie. Also es passiert wirklich nie, gar nicht, null. Weder Schule, Kindergarten, Tennisclub, wo ich bin, wo meine Kinder sind, waren, wo die Familie ist, wo ich privat unterwegs bin, Fußballstadion. Nie kam irgendjemand und sagte irgendwas Böses oder hat irgendeine Kritik geäußert. Und dann merkst du ja, okay, es ist ja gar nicht so, wie es da steht, ja, oder wie das vielleicht manchmal wirkt. Die Menschen sind total freundlich, machst hier ein Foto, wirst dann nochmal auf 2014 angesprochen, irgendwer nimmt dich in den Arm und können sie das nochmal sagen und dies. Und das ist die Realität, die ich erlebe, nichts anderes. Und dann weißt du, irgendwann ist eine Parallelwelt, die du irgendwie aushalten musst. Es gibt Leute, die sich dann irgendwie da entschlacken. Aber ich habe dafür gesorgt, dass das auf mich keinen Einfluss hat, was meine Arbeit angeht, weil ich darf auf gar keinen Fall, oder ihr dürftet jetzt zum Beispiel auf gar keinen Fall in den nächsten Podcast gehen und denken, aber jetzt bloß nichts falsch machen, ja? Oder jetzt bloß nicht wie letztes Mal das und das, aber nichts gegen die sagen oder den oder wen du da kritisiert hast, weil dann bist du nicht frei. Und wenn du nicht frei bist, bist du nicht gut oder kannst du nicht gut sein. Und wirst auch nicht kreativ sein und keine Energien freisetzen. Und das habe ich geschafft, mich davon völlig frei zu machen. Auch zum Beispiel von einem Vorgespräch mit einem Bundestrainer, der dann trotzdem nicht erwarten darf, dass ich alles in seinem Sinne bewerte. Das ist jetzt ein Infogespräch gewesen und jetzt, wenn die Mannschaft nicht gut spielt, wird sie von mir kritisiert. Und auch er womöglich, wenn er das nicht gut findet, nicht damit umgehen kann, musst du letztlich als Journalist auch damit leben, dass er sich vielleicht unfair behandelt fühlt. Aber du musst meiner Ansicht nach, wenn du diesen Job machst, total frei sein. Und in der Öffentlichkeit stehen heißt heute auch mit Kritik in Social Media und Shitstorms umgehen lernen.
Total. Und ich glaube, das ist genau auch die Krux von Social Media, dass man da so schnell seine Emotionen entladen kann. Und gerade nach so einem WM-Finale oder so, hat natürlich jeder irgendwie Emotionen, sei es positiv, sei es negativ. Und dann behält man die halt eben nicht für sich oder tauscht die nur mit seinen Freunden aus, sondern kann sie direkt loswerden. Und das ist natürlich genau die Herausforderung an Social Media.
Also für mich ist ja eine Konsequenz, dass ich Social Media nicht selbst aktiv nutze. Das heißt aber nicht, dass das für alle Kollegen und Kolleginnen nicht okay ist, aber ich könnte das nicht. Also ich will mich dem gar nicht aussetzen. Ich bin super froh, wenn ich von irgendeinem Spiel wegfahre oder einem Sportereignis und jetzt nicht noch parallel auf meinem Instagram-Account lese, wer da alles was kommentiert über mich. Und ich gehe auch nirgends rein und will dann abschalten und mit dem Spiel abschließen. Für mich, ja. Und sonst würde ich das Gefühl haben, ich kreise immer nur um mich selbst und in meiner eigenen Bubble. Und um dem aus dem Weg zu gehen, will ich einfach nirgends. kriegt natürlich hier und da was mit, ist ja klar, ne, wenn irgendwas geschrieben wird, aber nicht so massiv, als wenn ich da selbst aktiv wäre, glaube ich. Das ist so ein bisschen für mich auch Selbstschutz.
Wir wollen noch mal ein bisschen in dem Bereich bleiben, im Sinne von, dass im Sport ja auch ansonsten laufend unplanbare Ereignisse passieren. Und wir wollen in dem Zusammenhang noch mal auf ein Ereignis oder ein spezielles Spiel in deiner Karriere eingehen. Denn es gibt ein besonders schwieriges, besonders schreckliches Spiel, was in deiner Karriere stattgefunden hat. Und zwar das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich im November 2015 in Paris. Das war eigentlich ein ganz normales Freundschaftsspiel zwischen den Mannschaften. Für dich war es ein ganz normaler Arbeitstag, denn du hast dieses Spiel kommentiert. Doch parallel zu dem Fußballspiel, da erinnern sich bestimmt auch noch viele, die hier zuhören, daran, wurden in Paris mehrere Terroranschläge verübt und es sind viele Menschen an dem Abend gestorben und es wurden auch unmittelbar neben dem Stadion Terroranschläge verübt. Und du hast eben die ganze Zeit live kommentiert. Du warst der Kommentator dieses Spiels. Und es kam dazu im letzten Jahr auch eine ganz interessante ARD-Dokumentation raus, die zeigt, wie nah der Terror wirklich an dir, an euch in diesem gesamten Stadion dran war. Und es eigentlich im Nachhinein Glück war, dass die Attentäter nicht ins Stadion gekommen sind. Und du musstest halt live mit dieser Situation umgehen. Und es kam natürlich auch nur Stück für Stück Informationen zu euch in der Lage in Paris durch. Wie blickst du jetzt heute über 10 Jahre später auf diesen Abend?
Ja, ich kann einiges noch ganz gut abrufen von dem Abend. Aber was hängen bleibt, und das hast du jetzt gerade in der Frage auch schon gesagt, ist letztlich etwas, was wir auch in der Familie ganz oft besprechen, gar nicht unbedingt nur auf den Abend bezogen. Du brauchst im Leben einfach wahnsinnig viel Glück. Du brauchst Glück, dass es dich nicht trifft. Es hat ganz viele Menschen in Paris an dem Abend getroffen, die einfach Pech hatten, zur falschen Zeit am falschen Ort im falschen Konzert zu sein. Wir hatten Glück, dass da unten Ordner Terroristen aufgehalten haben. Teilweise haben das Leute mit ihrem Leben bezahlt. Das ist gar nicht greifbar. Das ist so groß und hat so eine Dimension, dass ich auch heute noch, ja, also als jetzt auch diese Doku gedreht wurde und mir nochmal klar wurde, wie nah das war und wie knapp das war, dass die Terroristen reingekommen wären und sich wahrscheinlich irgendwo neben uns, dafür hatten die Karten, hochgesprengt hätten und sich nur, weil sie sich vertan haben mit den Fahrzeiten der Bahn, so spät angekommen sind, sonst vielleicht zum gleichen Zeitpunkt wie wir sind ja durch den gleichen Eingang rein, in die Luft gesprengt hätten. Das ist Zufall, Glück, alles gleichzeitig. Und ich kann trotzdem sagen, dass davon bei mir nichts tiefer hängen geblieben ist. Ich habe irgendwann das verarbeiten können und für mich den Entschluss gefasst, ich lebe so weiter, wie ich gelebt habe. Wir haben alle eine begrenzte Zeit auf der Erde und eine begrenzte Zeit zu leben. Ich kann jetzt nicht mehr, wenn ich mich jetzt so mit Gedanken belaste, was alles passieren könnte, wenn ich da oder dorthin gehe, dann ist das Leben so eingeschränkt, dass es keinen Spaß mehr macht. Und das ist mir irgendwie gelungen. Aber natürlich habe ich auch kein unmittelbares Leid an dem Abend erfahren. Wenn meine Familie im Bataclan gewesen wäre, würde ich vielleicht jetzt anders sprechen. Dann würde ich auch hoffen, dass irgendwie ich einen Weg finden würde, weiterzuleben. Da an dem Abend war das Kommentieren surreal und hat sich nicht richtig angeführt, aber es gab so richtig keine Alternative. Also ich konnte da nicht weg. Ich hatte irgendwie fast Fluchtgedanken und kann heute noch so abrufen, wie meine Beine gezittert haben, als mir klar war, in welchem Film wir da gerade in Paris uns befinden, und habe nie so quälend lang eine 90-Minuten-Spielzeit erlebt. Es ist zum Glück dann schnell abgepfiffen worden, aber ich habe mich einfach da falsch am falschen Platz gefühlt. Und das hat man wahrscheinlich auch irgendwie gemerkt. Ich habe das Kommentieren natürlich dann fast eingestellt, aber die Spieler wussten es nicht und haben ja noch gejubelt bei Toren. Wir hatten dazu die Aufgabe, dass wir die deutschen Fans, die im Stadion waren, so gut wie es geht, informieren. Das war dann irgendwann so dass die Aufgabe, an der wir uns so festgeklammert haben, weil viele sind über uns informiert worden, weil ja da die Handynetze abgestellt wurden. Dann gab es Mund-zu-Mund-Propaganda. Was hat der Reporter gesagt, etc. Da habe ich viele Sachen hinterher gehört. Aber das war eine Ausnahmesituation. Und ich bin im Nachhinein rückblickend jetzt dankbar, dass ich trotzdem völlig unbelastet in Stadien gehen kann, ohne sofort zu denken, hoffentlich passiert hier heute nichts oder sowas. Ja. Das ist nicht zurück.
Und hast du was für deinen Beruf als Kommentator daraus mitgenommen? Also vielleicht auch, was ich mir vorstellen kann, vielleicht auch so eine Ruhe zu wissen, du hast es geschafft, in der Situation damit umzugehen. Also wirst du auch andere Situationen gut meistern oder ist das vor allem, hast du vor allem menschlich daraus Dinge mitgenommen?
Sehr gute Frage, die mich zum Nachdenken bringt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich für meinen Beruf als Kommentator jetzt direkt was mitgenommen habe. Klar, wenn ich das so höre, letztlich konnte ich mich immer darauf verlassen, dass ich irgendwie mich auf die Situation einstellen kann. Das ist natürlich jetzt nichts, wofür man Lob bekommen möchte, wie man sich da verhalten hat, wenn es Terroranschläge gibt. Ja, weil wie verhältst du dich so empathisch, wie es geht und so viel Gefühl oder so viel sich selbst zeigen wie möglich. Wir konnten das nicht in vollem Maße, weil, wie gesagt, dieses Spiel weiterlief, aber als Kommentator, klar, das eine Quintessenz ist schon, ich weiß, wenn ich irgendwo sitze, kann ich mich auf die Situation einlassen. Allerdings, sowas ist einfach, es ist so schlimm, dass ich also mir einfach nur wünsche, dass sowas nie wieder passiert. Und ich dann jetzt nicht beim nächsten Mal, jetzt kann ich mich daran erinnern, wie ich das damals gemacht habe. Ne? Vielleicht, das wird wahrscheinlich ganz anders sein und vielleicht nicht vergleichbar sein. Aber ja, du lernst schon als Mensch etwas. Dass meine Beine auf einmal zittern, ohne dass es kalt ist, hatte ich auch noch nie. Offensichtlich hat der Körper sich gewehrt gegen irgendwas. Bei mir sind es dann doch immer irgendwie körperliche Reaktionen. Nach dem Motto, es passt hier es nicht. Das habe ich gelernt, ja. Mein Körper reagiert auf außergewöhnliche Dinge, reagiert er. Anders, als ich das vielleicht selbst glaube.
Lass uns hier gerne einmal einen Cut setzen und noch einmal in die Zukunft schauen. Glaubst du, dass AI und neue Technologien die Zukunft des Kommentierens irgendwie beeinflussen werden? Was ist deine Ansicht dazu?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Leider. Also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt niemanden, der das heute voraussehen kann. Aber ich habe ja zum Beispiel auch diese FIFA-Spiele kommentiert früher. Das ist jetzt auch schon wieder 10, 15 Jahre her, wo du einfach nur Namen einsprichst, Spielszenen einsprichst, verschiedene Spielverläufe einsprichst. Und die werden dann auf Spielszenen einfach so drauf montiert, so draufgelegt, dass sie zu der jeweiligen Szene passen. Der Computer vertauscht keine Spieler, wie der Reporter vielleicht. Und womöglich reicht das irgendwann Menschen, dass sie sagen, och, wir wählen uns eine Frauenstimme, eine Männerstimme aus für dieses Spiel und die wird dann immer schon den richtigen Namen sagen, dann wissen wir immer, wer am Ball ist und vielleicht auch noch ein paar emotionale Sprüche aufsagen, wenn der Ball ins Tor geht oder drüber geht. Wer könnte heute sagen, dass das nicht so kommen wird? Also ich konnte mir ganz viele Sachen, die heute schon möglich sind, vor ein paar Jahren nicht vorstellen. Ich finde den Gedanken furchtbar, aber ich bin nicht der Maßstab. Und vielleicht ist das dann günstiger und dann wird so produziert. Also dadurch, dass viele, viele Sender, Streamer, wer auch immer Geld sparen, würde ich nichts ausschließen heute im Jahr 2026. Ich werde es nicht mehr erleben. Also das glaube ich zumindest.
Ja, Johanna und ich werden es vielleicht noch erleben, auch wenn ich es nicht hoffe und einfach hoffe, dass die Sportfans da irgendwie dagegen halten. Wir sind mit der WM 2014 gestartet in der Vorstellung, würden jetzt auch gerne damit einmal das Interview vorerst abschließen. Worauf freust du dich denn am meisten bei der WM, die jetzt kommt, und wann geht es für dich los in die USA?
Es geht los am 11. Juli. Ich habe direkt das erste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Curaçao. Darauf freue ich mich. Auf Houston. Ich war in den USA oft. Die Vorfreude, in die USA zu fliegen, war schon größer. Ich hoffe, dass sich die verschiedenen Konflikte in der Welt irgendwann mal beruhigen. Natürlich verfolge ich das auch alles. Ich verfolge das auch gespannt. Teilweise verfolge ich es fassungslos. Auch die Rolle der USA, das macht für mich die WM schon anders. Ich glaube, ich wäre vor einigen Jahren da wesentlich euphorischer oder unbelasteter hingeflogen als jetzt gerade. Aber so ist es nun mal. So ist nun mal die politische Realität. Aber das kann ich natürlich nicht ausblenden. Bin gespannt, was mich erwartet und auch so, wie die Stimmung in den USA gerade ist. Also auf die Gespräche mit vielen, vielen Menschen, die man ja dort treffen wird, auf die freue ich mich. Um einfach zu wissen, wie die Amerikaner das, was gerade passiert, was auch ihre Regierung macht, wie sie das alles einschätzen.
Ja, absolut. Bin ich auch sehr gespannt. Gut, dann kommen wir jetzt zu unseren drei schnellen Abschlussfragen. Was ist denn dein abschließender Ratschlag für alle, die überlegen, jetzt selbst Sportkommentator oder Sportkommentatorin zu werden?
Also einfach der Leidenschaft zu folgen und was könnte ich jetzt an Tipps geben, sich breit aufzustellen, also wirklich sich in vielen Sportarten womöglich gut auszukennen, einfach echtes Interesse haben, besser werden wollen, fleißig sein, an allem arbeiten, was man braucht, Stimme, aber natürlich auch Horizont, Sprache. Wenn jemand in der 10. Klasse ist, schaut, dass ihr die Schule gut abschließt, dass ihr breite Interessen habt, dass ihr lest, dass ihr euch mit Sprache auseinandersetzt. Das könnte alles helfen, später als Kommentator oder Kommentatorin. Die wird es ja hoffentlich auch immer häufiger geben.
Das hoffen wir auch. Und das Ziel unseres Podcasts oder eins der Ziele unseres Podcasts ist es ja wirklich, einen breiten Blick auf den Beruf zu bekommen und so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und wirklich so ein bisschen für diese 40, 50 Minuten in deinen Beruf einzutauchen. Gibt es in dem Zusammenhang einen Aspekt deines Berufes, den wir jetzt deiner Meinung nach noch nicht beleuchtet haben? Gibt es irgendeinen Punkt, der dir noch wichtig wäre, mitzugeben, um ein vollständiges Bild davon zu haben?
Es könnte sein, dass viele, die jetzt sagen, ich möchte Moderatorin, Moderator, Kommentator werden, dass die auch andere Bestimmungen finden würden beim TV zum Beispiel, beim Fernsehen, wo ich jetzt über viele Jahre gearbeitet habe. Ich habe ja jetzt auch nicht angefangen, direkt Live-Spiele zu kommentieren, sondern habe Interviews gemacht. Das kann ja Leuten auch Spaß machen. Ich habe Beiträge gemacht, Filme. Viele Dokumentationen werden im Moment gemacht, wo im Hintergrund berichtet wird über Persönlichkeiten, über Sportarten. Das kann richtig Spaß machen, das kann sehr befriedigend sein. Oder auch Redaktionsleistung, Redakteur, Redakteurin, Sendung planen. Das hat auch alles seinen Reiz. Und da gibt es eine Menge Jobs nach wie vor. Mal von der Technik ganz abgesehen, Kamera etc. Ton. Da hast du ja mit vielen Leuten zu tun bei so großen Produktionen. Also ich würde vielleicht nicht nur mich spezialisieren, jetzt zwingend darauf, ich will auch kommentieren, denn das können nicht so viele. Da sind die Jobs begrenzter, aber es gibt viele andere Jobs, die auch sehr, sehr viel Spaß machen können.
Sehr viel, was gerade so in den Nachrichten vor sich geht, ist, würde ich sagen, sehr beängstigend, sehr bewegend. Du hast es gerade schon angedeutet, auch was die USA angeht. Und wir würden unseren Podcast gerne immer so positiv wie möglich beenden. Deswegen noch die abschließende Frage an dich. Welche guten Nachrichten erlebst du in deinem Joballtag und was gibt dir vielleicht Hoffnung und bringt gute Stimmung an den Tag?
Ich habe jetzt gerade die Skisprungsaison abgeschlossen. Da kann ich zum Beispiel sagen, dieses Eintauchen in Skispringen fühlt sich immer an wie in eine Familie. Und die Familie ist halt multinational aufgestellt. Ja? Du hast mit Japanern, Chinesen, aber auch mit unseren Nachbarländern, Österreichern, Schweizern, mit den Skandinaviern, auch wenn sie für einen kleinen Skandal gesorgt haben im letzten Jahr, die Norweger, mit den Finnen zu tun, mit den Slowenen und den Kanadiern und alle verstehen sich, auch Amerikaner, die dabei sind, alle verstehen sich gut und das lässt mich hoffen, dass die internationale Gemeinschaft auch über den Sport, vielleicht auch in einem Sportjahr wie diesem, irgendwann wieder noch mehr zusammenfindet.